412 Anzeigen am Tag. So explodiert die Ausländerkriminalität in Österreich. Schützt die UNO Sextäter. Angeblicher Kampf gegen Cyberkriminalität macht Kinderpornos legal. Und Schüsse auf das Jesukind. Das ist die grüne Skandalpolitikerin Sania Ameti. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Taten, die nicht hätten geschehen müssen. So könnte man die Ergebnisse der FPÖ-Pressekonferenz mit dem Titel »Explodierende Ausländer- und Migrantenkriminalität« zusammenfassen. Und die dort vorgestellten Zahlen hatten es in sich. In mehreren parlamentarischen Anfragen hatten die Freiheitlichen aufgeschlüsselt, wie häufig fremde Staatsbürger in Österreich straffällig werden und welche Delikte sie begehen. Die Tendenz zeigt dabei klar. Die Zahl von schweren Gewaltdelikten, die durch Ausländer verübt werden, steigt immer weiter an. So gab es im Jahr 2019 noch knapp 1200 Fremde, die wegen schwerer Körperverletzung tatverdächtig waren. 5 Jahre später waren es bereits über 1400 ausländische Tatverdächtige. Und auch bei den Sexualdelikten ist ein klarer Trend erkennbar, wie FPÖ-Politikerin Susanne Fürst entsetzt feststellt.
Sind eben das Ergebnis der Massenzuwanderung und genauso leider ein besonders unerfreuliches Kapitel in der Kriminalstatistik, das vor allen Dingen die Frauen und Mädchen betrifft, sind die Zahlen, die stark angestiegenen Zahlen zu Vergewaltigungen und zu sexuellen Missbrauch. Straftaten wie Vergewaltigung sind eben seit 2019 auch stark angestiegen, und zwar durch Nichtösterreicher. Wir haben hier eine Zahl in dem Factsheet, den Sie dann bekommen, 1729. Das heißt, in diesem Zeitraum sind pro Jahr über 300 Frauen von Migranten vergewaltigt worden, und dazu kommen noch circa 50 Frauen jedes Jahr durch Asylwerber oder Asylanten. Tatverdächtige Nicht-Österreicher bei Vergewaltigungen seit 2019, 2077. Wir haben auch verurteilte Vergewaltiger, sind 253. Das heißt, da laufen auch noch genug frei herum oder sind noch in schwebenden Verfahren. Und schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen durch Nicht-Österreicher und Asylanten 452. Jede einzelne Zahl ist hier tatsächlich eine zu viel. Wir wissen, was in den Schulen zunehmend los ist, in den Freibädern jetzt im Sommer wieder. Ich erinnere an das entsetzliche Beispiel des 12-jährigen Mädchens in Wien, das monatelang von einer ganzen Horde von Ausländern, sie haben zum Teil schon die österreichische Staatsbürgerschaft, sie haben aber alle laut den medialen Berichten migrantischen Hintergrund, bis zu 30 junge Männer, die die 12-jährige monatelang vergewaltigt haben. Experten sagen uns jetzt, ja, die sind in einer Parallelwelt, die erreichen wir nicht mehr, in einer Parallelwelt aus Gewalt, Drogen, Waffen und voller Verachtung für unsere Gesellschaft und für unsere, vor allen Dingen für die Frauen und für die Mädchen, die sich eben hier frei bewegen, denn das passt eben nicht in das Weltbild dieser Herrschaften.
Aber auch bei gewöhnlicheren Delikten sind Ausländer in Österreich führend. So wurden im vergangenen Jahr insgesamt fast 150.500 Strafanzeigen gegen fremde Staatsbürger gestellt. Das sind 412 Anzeigen am Tag. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kommentiert die Zahlen wie folgt.
Ein Ergebnis aus diesen Zahlen muss natürlich auch jenes sein, ein Learning sozusagen, dass es nur mit einer restriktiven Asylpolitik und mit Null Toleranz und konsequenten Abschiebungen gehen kann. Schutz auf Zeit ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, man kann nicht also bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hier in Österreich bleiben, sondern wenn man aus Ländern kommt, wo man dann als Asylwerber sogar zwischendurch wiederum zurückfährt auf Urlaub, ja, dann muss man auch grundsätzlich einmal die Sicherheitslage dort beurteilen und einmal ganz klar festhalten, dass es eben nur Schutz auf Zeit geben kann und dass das nicht zwangsläufig dann in die Verleihung einer Staatsbürgerschaft führen kann.
Nun muss es die deutsche Bundesregierung zugeben, die Sozialkosten laufen aus dem Ruder als Folge der Politik. Jetzt mussten auch die Ausgaben für das Bürgergeld drastisch nach oben korrigiert werden. Weitere 3,7 Milliarden Euro plant die Ampelkoalition im Entwurf des Nachtragshaushaltes. Auf eins liegen die Zahlen vor. Dabei waren schon bislang 26,5 Milliarden Euro für das Bürgergeld veranschlagt worden. Diese reichen aber nicht aus. Als Begründung wurde angegeben, dass sich die Konjunktur schlechter entwickelt als erwartet. Damit sei es für viele Menschen schwerer geworden, in Arbeit zu kommen. Wie sich das mit dem ständig betonten Arbeitskräftemangel verträgt, wurde offen gelassen. Als weitere Gründe für die Kostenexplosion nannte die Koalition die anhaltende Migration nach Deutschland und den Ukraine-Konflikt. Bereits die ursprünglich geplanten 26,5 Milliarden Euro waren dabei ein neuer Höchststand. Im Jahr 2023 waren es nur 25,8 Milliarden, die für das Bürgergeld ausgegeben werden mussten. Vor 15 Jahren sorgte Thilo Sarrazin mit seinem Buch »Deutschland schafft sich ab« für eine emotionale Debatte über Migration. Im Rückblick lag der frühere Berliner Finanzsenator mit seinen Thesen richtig. Doch das nützte dem Politiker nichts. Die SPD schloss ihn aus. Nun hat Sarrazin erneut eine Streitschrift vorgelegt und auf eins ein ausführliches Exklusivinterview gegeben. Zu sehen unter www.auf1.tv. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat überraschend eine Friedenskonferenz für die Ukraine gefordert, unter Beteiligung Russlands. Im ZDF-Sommerinterview äußerte der SPD-Politiker wörtlich, es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Weiter sagte Scholz, dass die russische Beteiligung mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj abgestimmt sei. Auch der frühere Botschafter Kiews in Berlin, Andrei Melnyk, hatte vor kurzem gefordert, dass Deutschland direkt mit Moskau verhandeln solle, um den Krieg zu beenden. Die Gründe für den Sinneswandel sind unklar, denn bislang hatten Berlin und Kiew jedes Gespräch mit dem Kreml kategorisch ausgeschlossen. Vielleicht ist die Offerte eine Reaktion auf Äußerungen des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Der Republikaner hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsieges den Krieg innerhalb eines Tages zu beenden. Eine Vielzahl von Konten wurde dem politischen Aktivisten und Autor Martin Sellner bereits gekündigt. Auf eins musste nach der Kündigung ganzer 8 Konten nach Ungarn ausweichen. Wohin hat es nun den Sprecher der Identitären Bewegung Österreich verschlagen? Und wie setzt er sich gegen den Angriff auf seine finanzielle Lebensgrundlage zur Wehr?
Herr Sellner, Sie halten sich meines Wissens nach gerade auf Malta auf. Weshalb glauben Sie, dass ein Konto auf der Mittelmeerinsel sicherer sein wird als andere Konten in Europa?
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Man sieht tatsächlich kein Greenscreen. Ich bin wirklich hier in Malta vor Valletta. Also es ist im Moment eher eine Hoffnung und auch notgedrungen bin ich auf dieser Insel gelandet. Ich war vorher schon in Georgien, Tschechien, Polen, hatte Kontos in Litauen, in Frankreich, in verschiedensten Nationen, in Bulgarien. Und die wurden mir alle gekündigt. Jetzt bleibt noch Malta und ich hoffe, dass ich hier erfolgreicher sein werde und ein stabiles Konto finden.
Kommen wir kurz zu Österreich. Hier sind Sie ja bereits mehrmals Opfer dieser Kündigungen geworden. Sie hatten zuletzt den Versuch gewagt, sich ein Bankkonto in Österreich zu erklagen. Wie ist denn der aktuelle Stand in diesem Verfahren?
Ja, ein bisschen auszuholen. 2017 begann eine Bankkonten-Odyssee mit meiner ersten Kündigung in Österreich, seitdem insgesamt 85 Konten verloren. Und im Juli ein neuer Höhepunkt, da habe ich ein Grund- und Basiskonto bei der Volksbank verloren, das eigentlich juristisch jedem, auch jedem Asylanten zusteht. Und dann wollte ich ein Geschäftskonto eröffnen, habe bei der Sparkasse eins bekommen. Das hielt aber genau 2 Wochen und dann hat mich die Sparkasse auch gekündigt. Und da habe ich gesagt, ab diesem Punkt, jetzt reicht es, ich versuche hier jetzt juristisch mein Konto zu erklagen. Und im Eilverfahren habe ich leider verloren. Das heißt aber nichts. Es geht jetzt ums Hauptsacheverfahren. Ich glaube, der Fall von mir ist einzigartig und der wird auch Rechtsgeschichte schreiben, weil es wird sich zeigen, ob man in Österreich ein Geschäftskonto haben kann oder ob man derartig aussätzig, ein derartiger Parier sein kann, dass man sich eigentlich geschäftlich gar nicht betätigen kann.
Sie haben es jetzt erwähnt, 85 Bankkonten bereits verloren. Das ist eine Menge. Was bedeutet das für Sie im Alltag? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich muss schon sagen, in gewissen Ebenen ist es ein Spießrutenlauf, fast schon ein Horror. Man kann nicht geschäftlich tätig sein. Man kann nicht normal ein Geschäftslokal mieten, Leute anstellen, Verträge, Versicherungen abschließen. Jede Kontokündigung setzt einen quasi auf Null zurück. Und wenn man auch Grund- und Basiskonten verliert, dann stellt sich die Frage, wie man Strom, Gas, Miete zahlen kann. Die Frage stellt sich für mich im Moment konkret. Es ist also eigentlich ein normales Leben gar nicht mehr möglich ohne ein Bankkonto. Und auf diese Art und Weise kann man dann politische Dissidenten mehr oder weniger wirtschaftlich vernichten und fertig machen.
Welche politischen Möglichkeiten es geben könnte, sich gegen die aktuelle Welle an Kontenkündigungen zur Wehr zu setzen, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Martin Sellner auf www.auf1.tv. Will die UNO künftig Sextäter schützen? Diesen Verdacht nährt jedenfalls ein brisantes Dokument, die geplante Konvention gegen Cyberkriminalität. Denn versteckt in dem 41 Seiten umfassenden Abkommen werden Kinderpornos in bestimmten Fällen erlaubt. Konkret die Produktion, der Besitz und die Weitergabe, etwa solange keine realen Personen oder echter Missbrauch gezeigt wird. Doch die neuen Bestimmungen gehen noch viel weiter. Auf eins hat sich das umstrittene Dokument genau angesehen. Wörtlich heißt es dort, dass Kriminalisierung ausgeschlossen werden könne, wenn Kinder das pornografische Material selbst erstellt haben. Legal sei auch die einvernehmliche Herstellung oder wenn es sich um private und einvernehmliche Nutzung handle. Weiter solle auch das sogenannte Sexting legalisiert werden, also das Versenden intimer Bilder zwischen Kindern und Erwachsenen, sofern die Bilder nicht ohne Zustimmung der Beteiligten verbreitet werden. In einer hitzigen Abstimmung wehrten sich 51 Länder gegen die umstrittenen Bestimmungen. Doch am Ende stimmten 91 Länder dafür, darunter auch die USA, die sich zuvor 25 Jahre lang gegen Kinderpornografie eingesetzt hatten. Laut den Befürwortern stellen die neuen Regelungen keine Gefahr für Kinder dar. Doch ein russischer Abgeordneter äußerte während der Debatte: Ich frage mich, wessen Rechte wir hier schützen, die der Kriminellen oder die der Opfer? Trotz anhaltender Kritik wurde das sogenannte Abkommen gegen Cyberkriminalität nun verabschiedet und wird noch in diesem Jahr von den Vereinten Nationen angenommen. So ernst scheint man es also mit dem vorgeblichen Kampf gegen Kinderpornografie zu meinen, mit dem sämtliche Zensurmaßnahmen begründet werden. Auf der Webseite Citizen Go wurde nun eine Petition gegen das zweifelhafte Vorhaben eingerichtet. Knapp 200.000 Unterzeichner haben sich bereits dagegen ausgesprochen. Noch 3 Wochen, dann wählen die Österreicher einen neuen Nationalrat. Das Ergebnis könnte für ein Beben sorgen, denn die FPÖ führt alle Umfragen an. Meinungsforscher sahen die Freiheitlichen jüngst bei 28%, ein Zugewinn von mehr als 11%. Und Platz 1 bedeutet, die Partei um Herbert Kickl hätte einen Regierungsauftrag. Dagegen steht die ÖVP vor einer massiven Niederlage. Am Wochenende starteten die Freiheitlichen in Graz in der Steiermark in die heiße Phase des Wahlkampfes. Auf 1-Reporter Philipp Huemer war vor Ort.
Samstagabend in der Grazer Messehalle. Mehr als 1000 Funktionäre und Anhänger feierten den Wahlkampfauftakt der FPÖ. Die Stimmung war gewohnt ausgelassen. Spitzenkandidat und FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach in seiner mehr als einstündigen Rede von einer Brandmauer, die die, Zitat, Einheitsparteien gegen die FPÖ aufbauen würden.
In Österreich werden die Bürger so wie damals dafür sorgen, dass die Freiheit und die Gerechtigkeit diese Mauer einreißt. Mauerfall am 29.09., liebe Freunde.
Tatsächlich liegen die Freiheitlichen seit Monaten in sämtlichen Umfragen auf Platz 1. Doch manche Medien berichten bereits von einer Aufholjagd der zweitplatzierten ÖVP. Herbert Kickl mahnte sein Publikum wohl nicht zuletzt deshalb vor einem allzu großen Vertrauen in die Umfragewerte.
25, 26, 27, 28, jeden Tag was anderes. Vergesst das alles und vergesst diese ganzen Analysen und Kommentare. Alle diese Dinge sind Mittel der Manipulation.
Sein zentrales Ziel an diesem Abend dürfte es deshalb auch gewesen sein, die eigenen Funktionäre und Anhänger zum Wahlkampf zu motivieren.
Den Unterschied wird ausmachen der unbedingte Wille zum Sieg. Der, liebe Freunde, der muss brennen in der Brust von jedem Einzelnen. Dieser unbedingte Wille zum Sieg.
In vielen Gesprächen an diesem Abend lautete der Tenor, dass der erwünschte Wahlsieg am 29. September noch lange nicht in Stein gemeißelt sei. Passend dazu gab der FPÖ-Chef am Schluss seiner Rede die Parole aus:
Nehmt die Fürs in die Hand. In jedes Mausloch muss ein Freiheitlicher hineingeschaut haben, auf der Suche nach einer Wählerstimme.
Grüne fordern gerne und regelmäßig den Respekt vor anderen Kulturen ein. Doch den einheimischen Sitten erweisen sie nur selten Respekt. Dies scheint auch bei der Schweizer Politikerin Sania Ameti der Fall zu sein. Die gebürtige Bosniakin veröffentlichte ein Foto in den sozialen Medien, auf dem sie Schießübungen an einem Jesusbild vornimmt. Sie kommentierte den Post mit den Worten "Abschalten". Mittlerweile hat die Politikerin den Beitrag gelöscht und sich entschuldigt. Das allein würden viele Menschen schon geschmacklos nennen. Dazu kommt noch, auf der Ikone war Jesus als Kind dargestellt. Um abzuschalten, hat Ameti also auf ein Bild eines weißen Babys geschossen, was bei einer Muslima sicher besonders irritierend ist. Und es war nicht das erste Mal, dass die Grüne in der Öffentlichkeit für, milde ausgedrückt, Verwunderung sorgte. Vor einem Jahr warf sie der Schweizer Volkspartei vor, wohl selbst nicht ausreichend integriert zu sein. Zuvor hatte die SVP ein Gebet in Richtung Mekka bei der Schweizer Armee kritisiert. Und schon 2022 äußerte sie in einer Live-Sendung zu zwei SVP-Politikern, die beiden könne sie sich nicht einmal so wörtlich schön trinken. Die vermeintliche Menschenrechtsorganisation Operation Libero, deren Präsidentin Ameti ist, distanzierte sich auf Nachfrage unseres Senders übrigens nicht von ihr. Die Kriegsplanungen im Ostseeraum werden offenbar konkreter. Mehr dazu erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg hat SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke eine Koalition mit dem BSW ausgeschlossen. Damit gibt es kaum noch Konstellationen für eine künftige Regierung in Potsdam. Denn das Bündnis Sarah Wagenknecht lehnt ein Zusammengehen mit der AfD strikt ab. Rund 100 Menschen haben am Wochenende im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg randaliert. Nach Polizeiangaben zerstörten sie unter anderem Verkehrsschilder und brannten Pyrotechnik ab. Den Angaben zufolge hatten die Ausschreitungen einen so wörtlich Palästina-Bezug. In der deutschen Bundesregierung wächst offenbar die Nervosität. Kanzler Olaf Scholz betonte am Wochenende im ZDF, nicht die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Zugleich behauptete er, die SPD könne die Bundestagswahl in einem Jahr gewinnen. Frankreichs neuer Ministerpräsident Michel Barnier hat sich für eine Begrenzung der Migration ausgesprochen. In einem Fernsehinterview sagte er, man hat immer noch das Gefühl, dass unsere Grenzen ein Sieb sind und dass die Migrationsströme nicht kontrolliert werden. Zugleich äußerte Barnier Respekt vor der Rechtspartei Rassemblement National. Auf deren Stimmen in der Nationalversammlung ist er aber auch angewiesen. Die neue transnationale Eisenbahnverbindung Rail Baltic soll offenbar nicht zuletzt militärischen Zwecken dienen. Das räumte der hochrangige Vertreter Raimund Andrzejczak, Chef des polnischen Generalstabs, ein. Demnach würden Straßen für eine schnelle Umgruppierung polnischer Truppen im Baltikum nicht ausreichen.
Auf eins macht im System Druck und das an jedem einzelnen Tag. Natürlich auch mit unserer großen Dokumentation Corona-Helden, gejagt, gehetzt, geächtet. Wir vergessen euch nicht. Jetzt hat dieser wichtige Beitrag zur Aufklärung sogar die deutsche Bundespolitik erreicht. In Form einer Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Malte Kaufmann, die auf eins exklusiv vorliegt. Unter Verweis auf unsere Dokumentation wollte der Politiker wissen, gegen wie viele Ärzte und medizinische Fachkräfte im Rahmen der Corona-Verfahren ein Berufsverbot verhängt wird oder ein solches gefordert wurde, aber auch wie viele Mediziner angesichts der Corona-Politik ihren Beruf aufgegeben haben. Zwei wichtige Fragen, die jedoch vom Gesundheitsministerium nicht beantwortet werden konnten oder wollten. Das Haus von Minister Karl Lauterbach verfügt angeblich über keinerlei entsprechende Informationen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.